World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Soo-yeon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über das Ergebnis der CES 2025, die größte IT- und Elektronikmesse der Welt. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Es war einmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yoon will nicht zur ersten Anhörung im Amtsenthebungsverfahren erscheinen. Außenminister Südkoreas und Japans kommen zu Gespräch zusammen. Selenskyj bietet Austausch nordkoreanischer Soldaten gegen ukrainische Kriegsgefangene an. Präsident Yoon Song-yeol will nicht zum ersten Gerichtstermin des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn erscheinen. Die Entscheidung gab Yoons Verteidiger Yoon Gap-gyn am Sonntag bekannt. Zur Begründung wurden die Bedenken um die Sicherheit seines Mandanten und mögliche unglückliche Zwischenfälle genannt. Nach dem Verfassungsgerichtsgesetz soll im Falle der Abwesenheit des Angeklagten ein neuer Termin festgelegt werden. Sollte er auch den neuen Termin versäumen, kann die Verhandlung ohne ihn laufen. Daher wird erwartet, dass der erste Verhandlungstermin sofort beendet wird, nachdem Yoons Abwesenheit bestätigt worden ist. Die Rechtsvertreter von Präsident Yoon Song-yeol haben beim Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO, ihre Vertretungsschreiben eingereicht. Das CIO teilte am Sonntag mit, dass die Anwälte Yoons das Schreiben persönlich im Büro des CIO übergaben. Ein Vertreter des CIO erklärte, dass Yoon Gap-gyn und 3 weitere Anwälte den Präsidenten vertreten werden. Er fügte hinzu, dass es am Sonntag ein kurzes Treffen zwischen den CIO-Mitarbeitern und den Anwälten gab. Ein persönliches Erscheinen von Yoon zur Vernehmung war dabei jedoch kein Thema. Yoons Verteidigungsteam hat die Ermittlungen des CIO bisher abgelehnt und argumentiert, dass das Büro keine Zuständigkeit für Hochverratsfälle habe. Yoon habe bisher jegliche Zusammenarbeit mit dem CIO verweigert. Durch die Ernennung von Anwälten deutet sich nun jedoch ein Kurswechsel an. Außenminister Soo Tae-yul und sein japanischer Amtskollege Takeshi Iwaya haben sich am Montagnachmittag in Seoul zu einem Gespräch getroffen. Dies ist das erste Präsenzgespräch zwischen ihnen seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember in Südkorea. Sie hatten mittlerweile 2-mal Telefongespräche geführt. Zu den wichtigsten Gesprächsthemen zählten die Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen und die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit mit den USA. Iwaya traf am Montagvormittag zu einem 2-tägigen Besuch in Südkorea ein. Sein erster Termin war ein Besuch auf dem Nationalfriedhof in Seoul. Er ist der erste japanische Außenminister seit 7 Jahren, der den südkoreanischen Nationalfriedhof besucht. Zuletzt hatte der damalige Außenminister Taro Kono im April 2018 dies getan. Der Besuch des Nationalfriedhofs wird als Ausdruck eines starken Willens Japans gedeutet, anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Austausch von 2 gefangenen nordkoreanischen Soldaten gegen ukrainische Kriegsgefangene in Russland vorgeschlagen. In einer Mitteilung am Sonntag erklärte Selenskyj, die Ukraine sei bereit, die Soldaten an Nordkorea zu übergeben, falls Kim deren Austausch gegen gefangene ukrainische Soldaten in Russland arrangieren könne. Der Vorschlag folgte der Bekanntgabe Selenskis, dass ukrainische Truppen am Donnerstag in der russischen Region Kursk zwei verwundete nordkoreanische Soldaten gefangen genommen hätten. Dazu veröffentlichte er auch Bilder der Gefangenen. Selenski fügte hinzu, dass die ersten gefangenen Soldaten aus Nordkorea nicht die letzten sein würden. Es sei lediglich eine Frage der Zeit, bis ukrainische Truppen weitere Soldaten in Gewahrsam nähmen. Der designierte US-Präsident Donald Trump könnte nach Einschätzung des südkoreanischen Nachrichtendiensts NIS einen Dialog mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un anstreben. Der Geheimdienst teilte laut Abgeordneten vor dem Parlamentarischen Geheimdienstausschuss am Montag mit, dass Trump die Ergebnisse seiner Spitzentreffen mit Kim während seiner ersten Amtszeit als seine eigenen Errungenschaften wahrnehme. Laut dem Ausschussmitglied Park Son-won von der Demokratischen Partei wies die Behörde darauf hin, dass Verhandlungen über eine atomare Abrüstung in kleinem Umfang möglich sein würden, sollte die Denuklearisierung Nordkoreas innerhalb einer kurzen Zeit als kaum möglich eingeschätzt werden. Der Geheimdienst habe auch berichtet, dass die Zahl der Gefallenen und Verwundeten bei den nordkoreanischen Truppen im russischen Krieg gegen die Ukraine mittlerweile 3000 übertroffen habe. Über 300 Soldaten seien gefallen, während es mehr als 2700 Verwundete gäbe. Die südkoreanischen Exporte sind mit einem Plus ins neue Jahr gestartet. Laut Daten der Zollbehörde stiegen die Ausfuhren vom 1. bis 10. Januar gegenüber dem Vorjahr um 3,8% auf 16 Milliarden Dollar. Nach Warengruppen betrachtet wurde bei Halbleitern das beste Ergebnis erzielt. Die Halbleiterexporte verbesserten sich um 23,8% auf 3,2 Milliarden Dollar. Nach Abnehmerländern betrachtet, legten die Lieferungen nach China um 3,4% auf 3,4 Milliarden Dollar zu. Bei den Lieferungen in die USA wurde ein Anstieg von 1,4% auf 2,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Einfuhren zogen in dem Zeitraum um 2,6% auf 19 Milliarden Dollar an. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 3 Milliarden Dollar verbucht. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat angesichts der verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles eine Trostbotschaft gesendet. Die südkoreanische Regierung sei bereit, dem amerikanischen Volk zu helfen, schrieb Choi in einer Botschaft in sozialen Medien am Sonntag. Die Gedanken und Gebete der Koreaner seien bei den Menschen, die von den Waldbränden in Südkalifornien betroffen seien. Er hoffe aufrichtig auf eine rasche Rettung und Genesung, hieß es. Außenminister Cho Tae-ul schrieb ebenfalls am Sonntag in sozialen Medien, er spreche allen Familien, die durch die Waldbrände ihre geliebten Angehörigen verloren hätten, sein tief empfundenes Beileid aus. Auf der weltgrößten Fachmesse für Unterhaltungselektronik CES ist ein integrierter Korea-Pavillon erfolgreich betrieben worden. Die koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung, KOTRA, teilte mit, dass der bisher größte integrierte Korea-Pavillon auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar von vielen führenden Vertretern globaler Unternehmen besucht worden sei. Im Korea-Pavillon fanden rege Beratungen zwischen Vertretern innovativer kleiner und mittlerer Start-ups aus Südkorea in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Mobilität sowie Smart Health und ausländischen Einkäufern statt. Laut KOTRA konnten 38 beteiligte Unternehmen vor Ort Absichtserklärungen, Überlieferungen und Technologiekooperationen im Gesamtwert von 38 Millionen Dollar unterzeichnen. Mickey 17, der neue Film von Regisseur Bong Joon-ho, soll vor dem offiziellen Kinostart seine internationale Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin feiern. Die US-Zeitschrift Variety berichtete am Samstag, Ortszeit, dass Mickey 17 auf der 75. Berlinale aufgeführt werde, die vom 13. bis 23. Februar stattfindet. Bei der Aufführung wird es sich voraussichtlich um eine Sondervorführung handeln. Dies würde die erste Aufführung eines Streifens des südkoreanischen Oscar-Gewinners auf der Berlinale seit 11 Jahren sein. Zuletzt war Snowpiercer im Jahr 2014 an der Spree gezeigt worden. Der neue Film von Bong Joon-ho dreht sich um Mickey 17, einen Klon, der für gefährliche Aufträge eingesetzt wird. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh. Sie hören die Vorschau für das deutsche Programm für diese Woche. Am Montag kommt eine Wiederholung von Es war einmal mit der Fuchsschwester. Am Dienstag hören Sie ebenfalls eine Wiederholung von Literatur zum Hören mit der Erzählung Das Dorf am Meer von Oh Jong-su. Am Mittwoch kommen die Schritte zur Wiedervereinigung mit dem Thema Aussichten für Nordkoreas Außenpolitik 2025. Am Donnerstag kommt die Sendung Musik verbindet mit dem Pansori-Trommler Gosu und dem Meistersänger Park Chun-sae. Am Freitag kommt wie immer die Hörerecke und die Interviewsendung Sofern so nah mit der Mitbegründerin von K-Fusion Entertainment, dem größten K-Pop-Fantreffen in Deutschland, Melissa N. Dugwa. Und am Samstag und Sonntag hören Sie unterwegs mit Musik. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Montagsausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Lee Soo-yeon und ich werde Sie diese Woche ausnahmsweise an allen vier Sendetagen Kreuz und quer durch Korea führen. Hier sind die Themen des Tages. Die CES 2025, die größte IT- und Elektronikmesse der Welt, ist nach vier Tagen mit rund 140.000 Besuchern in Las Vegas zu Ende gegangen. Die Messe bot einen umfassenden Überblick über die neuesten Technologien, wobei künstliche Intelligenz erneut das dominierende Thema war. Besonders auffällig war der Wettbewerb zwischen Unternehmen aus Korea, China und Japan, die in Bereichen wie KI, Haushaltsgeräte, Robotik und Automobiltechnologie gegeneinander antraten. Näheres darüber im ersten Teil. Danach hören Sie die Nachrichten aus dem Sport. Der südkoreanische Spielfilm Haobin des Regisseurs Woo Min-ho hat die 4 Millionen Zuschauergrenze überschritten und etabliert sich als erster Kassenschlager des Jahres 2025. Der Film basiert auf der historischen Begebenheit der Ermordung von Ito Hirobumi durch An Jung-geun im Jahr 1909. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Hee-soo. Nach etwas Musik ist gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied Love Maybe, gesungen von Melomans.
너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너의
Die CES 2025, die weltweit größte Messe für Elektronik und Informationstechnologie, fand in Las Vegas statt und zog an 4 Tagen rund 140.000 Besucher an. Auch in diesem Jahr dominierte die künstliche Intelligenz die Diskussionen und Präsentationen und die Messe wurde zur Bühne für einen intensiven technologischen Wettbewerb zwischen Korea, China und Japan. Die Veranstaltung zeigte nicht nur die Fortschritte der KI-Technologie, sondern auch, wie Unternehmen aus verschiedenen Ländern diese Innovationen in Robotik, Haushaltsgeräte und Automobiltechnologie integrieren. Koreanische Unternehmen spielten auf der CES eine führende Rolle. Samsung präsentierte sein SmartThings-Ökosystem, das KI nutzt, um Geräte in verschiedenen Lebensbereichen wie zu Hause, im Büro, im Auto und sogar auf Schiffen miteinander zu verbinden. Die Vision von Samsung geht weit über die Steuerung von Haushaltsgeräten hinaus und zielt auf eine nahtlose Integration von KI in alle Aspekte des täglichen Lebens ab. Auch LG präsentierte sein Konzept der empathischen Intelligenz, das eine personalisierte Interaktion zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Besonders beeindruckend war die Installation von 28 OLED-Bildschirmen in Form eines riesigen Kronleuchters, die zahlreiche Besucher anzog. SK Group wiederum präsentierte KI-Hardware-Lösungen wie HBM, also Speicher mit hoher Bandbreite, und Rechenzentren, die für die Verteilung riesiger Datenmengen ausgelegt sind. Chinesische Unternehmen wie Hisense und TCL zeigten, dass sie mit der Technologie ihrer koreanischen Konkurrenten mithalten können. Hisense zeigte, wie KI in den Alltag integriert werden kann, von intelligenten Küchengeräten bis hin zu Heimkinosystemen. TCL präsentierte Assistenz- und Service-Roboter, die sowohl im privaten als auch im professionellen Umfeld eingesetzt werden können. Insbesondere die Entwicklungen im Bereich der Robotik stießen auf großes Interesse, darunter humanoide Roboter wie der G1 des chinesischen Unternehmens Unity Robotics, der die Besucher der CES mit Handschlag begrüßte. Japan, das lange Zeit als technologischer Vorreiter galt, demonstrierte auf der CES 2025 seine Rückkehr an die Innovationsspitze. Sony präsentierte bahnbrechende XR, also Extended Reality Technologien, die immersive Erlebnisse ermöglichen und speziell auf die Erstellung virtueller Inhalte abzielen. Panasonic konzentrierte sich auf nachhaltige Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Sony Honda Mobility stellte ein Konzeptfahrzeug vor, das KI und Unterhaltungstechnologien kombinierte. Eine der meistdiskutierten Persönlichkeiten der Messe war Nvidias CEO Jensen Huang, der nicht nur die neue GeForce RTX 50-Serie vorstellte, sondern auch die Cosmos-Plattform ankündigte, eine umfassende Entwicklungsumgebung für KI und Robotik. Seine Auftritte zogen Tausende von Zuschauern an und sorgten für Begeisterung. Die Messe zeigte auch die Vielfalt und den Fortschritt der Robotik. Von humanoiden Robotern bis hin zu tragbaren Robotern, die Menschen mit Mobilitätsproblemen helfen, war alles vertreten. Das südkoreanische Robotik-Startup WeRobotics präsentierte den Gehunterstützungsroboter WIM, der Menschen mit Gehbehinderungen wieder mobil machen soll. Samsung kündigte zudem an, dass der Haushaltsroboter Bolli ab Mai in Korea und den USA erhältlich sein wird. Neben diesen technologischen Highlights wurde auch der Wettbewerb zwischen den Ländern deutlich. Chinesische Unternehmen wie TCL und Hisense sind inzwischen in der Lage, koreanische und japanische Unternehmen in Bereichen wie Fernseher und Haushaltsgeräte herauszufordern. Japan hingegen setzt auf Innovationen in der XR-Technologie und nachhaltige Lösungen, um seinen Ruf als technologisches Powerhouse zurückzugewinnen. Die CES 2025 hat gezeigt, wie KI, Robotik und vernetzte Geräte immer mehr Einzug in unser tägliches Leben halten und wie führende Unternehmen weltweit versuchen, die Zukunft dieser Technologien zu gestalten. Der Wettbewerb zwischen Korea, China und Japan wird die Entwicklung der globalen Technologiebranche in den kommenden Jahren zweifellos weiter vorantreiben. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit im Studio ist Thomas Kuklinski-Reh.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, Ihnen Neues aus dem Sport berichten zu können.
Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young, die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste im Dameneinzel, ist mit einem beeindruckenden Sieg ins Jahr 2025 gestartet. Im Finale der Malaysia Open, einem Super 1000 Turnier des Badminton-Weltverbandes BWF, besiegte sie am 12. Januar in Kuala Lumpur die Weltranglisten-Zweite Wang Qi aus China klar mit 2:0.
Dieser Sieg war nicht nur ihr zweiter Titel in Folge bei diesem Turnier, sondern auch eine gelungene Revanche für die Halbfinalniederlage gegen Wang Qi bei den World Tour Finals im Dezember 2024. Die 23-jährige Koreanerin unterstrich damit ihre mentale und spielerische Stärke.
Die Malaysia Open haben für An eine besondere Bedeutung. Im Januar 2024 gewann sie hier erstmals den Titel und bewies nach einer schweren Knieverletzung ihren unermüdlichen Einsatz. Dieser Erfolg ebnete den Weg für eine herausragende Saison, die mit dem Gewinn der Goldmedaille im Dameneinzel bei den Olympischen Sommerspielen in Paris gekrönt wurde.
Das Finale bei den Malaysian Open begann ausgeglichen, doch ab Mitte des ersten Satzes übernahm An Se-young die Kontrolle. Mit einer Serie von Punkten sicherte sie sich den Satz mit 21:17. Im zweiten Satz dominierte sie von Beginn an, baute ihren Vorsprung schnell aus und gewann klar mit 21:7. Mit diesem Sieg baute An ihre Bilanz gegen Wang Qi auf 9:4 aus. Nach dem letzten Punkt riss sie triumphierend beide Arme in die Luft, eine typische Geste, mit der sie ihre Freude ausdrückt.
Nun zur nächsten Meldung. Der südkoreanische Fußballer Son Heung-min hat seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League um ein weiteres Jahr bis Juni 2026 verlängert. Seit seinem Wechsel zu Tottenham im Jahr 2015 hat Son 11 Jahre für den Verein gespielt und sich zu einem Weltstar entwickelt. Tottenham erklärte offiziell, Son Heung-min sei ein unverzichtbarer Spieler und eine Führungspersönlichkeit des Teams. Seine Leistungen seien ein großer Gewinn für den Verein.
In einer persönlichen Mitteilung sagte Son, dass die letzten 10 Jahre bei Tottenham eine unglaublich glückliche Zeit für ihn gewesen seien. Er sei stolz, ein weiteres Jahr Teil des Teams zu sein. Seit der vergangenen Saison ist Son Tottenham-Kapitän und nimmt auf und neben dem Platz eine Führungsrolle ein. In der vergangenen Saison erzielte er 17 Tore und bereitete 10 weitere vor, was entscheidend dazu beitrug, dass Tottenham den 5. Platz in der Liga erreichte.
Son sagte, dass sein EPL-Team der Traum eines jeden Kindes sei und dass er, seit er Kapitän des EPL-Teams ist, daran arbeite, ein Vorbild für seine Mitspieler zu sein und sich weiterzuentwickeln. Diese Saison war jedoch sowohl für Son als auch für Tottenham schwierig. Nach einer Oberschenkelverletzung zu Beginn der Saison fand Son nur schwer zu seiner Form zurück. In 22 Saisonspielen hat er bisher 7 Tore und 6 Vorlagen erzielt, was im Vergleich zur Vorsaison etwas schwächer ist.
Auch Tottenham kämpft mit Schwierigkeiten und liegt nach 20 Spielen mit nur 7 Siegen, 3 Unentschieden und 10 Niederlagen auf dem 12. Tabellenplatz. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt Son optimistisch. Er glaubt fest daran, dass nach schwierigen Zeiten auch wieder bessere Zeiten kommen. Er ermutigt seine Mitspieler und Fans, den Glauben nicht zu verlieren und versprach, weiter hart für sich und die Mannschaft zu arbeiten.
Und hier die letzte Nachricht für heute. Taekwondo wurde offiziell als eine der 3 medaillenträchtigsten Disziplinen bei den Olympischen Jugendspielen 2026 in Dakar, Senegal, anerkannt. Nach Angaben des Weltverbandes World Taekwondo hat das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees im vergangenen Monat die Medaillendisziplinen und Teilnehmerquoten für die Jugendspiele in Dakar festgelegt. Dabei wurde Taekwondo mit insgesamt 11 Goldmedaillen bedacht.
Die Spiele in Dakar sollten ursprünglich 2022 stattfinden, wurden aber aufgrund der weltweiten Pandemie von Covid-19 um 4 Jahre auf 2026 verschoben. Insgesamt werden rund 2700 Athletinnen und Athleten in 151 Medaillendisziplinen antreten, darunter in 72 Männern, 72 Frauen und 7 Mixed-Wettbewerben. Von den 25 offiziellen Disziplinen steht Taekwondo mit 11 Goldmedaillen an dritter Stelle hinter Leichtathletik mit 38 und Schwimmen mit 28 Goldmedaillen. Dies unterstreicht die weltweite Popularität und den hohen Stellenwert dieser koreanischen Kampfsportart.
Bei den Jugendspielen wird Taekwondo in je 5 Gewichtsklassen für Männer und 5 für Frauen ausgetragen. Erstmals wird auch der Mixed-Team-Wettbewerb als Medaillendisziplin ausgetragen. Dies spiegelt das Engagement des IOC für die Gleichstellung der Geschlechter im Sport wider. Der Mixed-Team-Wettbewerb wurde bereits vor den ursprünglich für 2022 geplanten Spielen als offizielle Disziplin anerkannt. Auch bei der Sommeruniversiade 2025 in Deutschland wird dieser Wettbewerb offiziell ausgetragen.
Der Taekwondo-Weltverband fördert seit Jahren Mixed-Team-Wettbewerbe, um mit den globalen Trends im Sport Schritt zu halten. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und 2024 in Paris wurde dieser Wettbewerb als Demonstrationssport vorgestellt und stieß auf großes Interesse. Derzeit laufen Gespräche mit dem IOC, um den Mixed-Team-Wettbewerb als offizielle Disziplin bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu etablieren.
Das waren die Sportnachrichten für heute.
Auf Wiederhören, bis nächste Woche.
Der südkoreanische Film Harbin von Regisseur Woo Min-ho hat die 4 Millionen Zuschauermarke überschritten und ist der erste Kassenschlager des Jahres 2025. Laut Angaben des Korean Film Council vom 11. Januar 2025 erreichte der Film um 16 Uhr eine Gesamtzuschauerzahl von 4.001.357. Seit seiner Veröffentlichung am 24. Dezember 2024 hat der Film die Kinocharts 19 Tage lang ununterbrochen angeführt und weiterhin großes Interesse geweckt. Darüber hinaus stand er 28 Tage in Folge an der Spitze der Gesamtbesucherzahlen. Harbin basiert auf dem historischen Ereignis der Ermordung von Ito Hirobumi durch An Jung-geun im Jahr 1909. Der Film hat nicht nur in Südkorea, sondern auch im Ausland große Aufmerksamkeit erreicht. Er wurde bereits in 117 Länder verkauft und wird demnächst auch in Australien, Neuseeland und Taiwan gezeigt. Der Erfolg des Films wird oft der hervorragenden Regie von Woo Min-ho und der leidenschaftlichen Darstellung bekannter Schauspieler wie Hyun Bin zugeschrieben. Harbin erzählt die Geschichte von An Jung-geun, der am 26. Oktober 1909 den japanischen Kolonialverwalter Ito Hirobumi auf dem Bahnhof von Harbin ermordete. Der Film folgt dabei der Reise von An Jung-geun und den Unabhängigkeitskämpfern, die sich gegen die japanische Besatzung und für die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Koreas einsetzen. Die Geschichte basiert auf historischen Fakten, aber es wurden auch fiktionale Elemente hinzugefügt, um die Dramatik zu verstärken.
하얼빈의 새 죽이다. 할 수 있겠어.
저도 하얼빈으로 가겠습니다.
안 죽은 적에게 노출되었네. 지금 멈출 순 없습니다. 지금! 아무도 우리를 기억하지 못할 거야.
본지들의 목숨을 가벼이 여기지 마시오.
독립이 되겠어.
Hier eine kurze Einführung in die Handlung des Films. Im Jahr 1908 führt An Jung-geun die Unabhängigkeitsbewegung im Kampf gegen die japanischen Truppen in einer entscheidenden Schlacht bei Shin-Asan in der heutigen nordkoreanischen Provinz Nord-Hamgyong zu einem großen Sieg. Als er jedoch japanische Kriegsgefangene freilässt, um gegen die Brutalität der Kriegsführung zu protestieren, wird seine Entscheidung von seinen eigenen Mitstreitern kritisiert, was zu Spannungen und Zweifeln führt. In der Folge verliert die Unabhängigkeitsbewegung viele Kämpfer und wird zurückgedrängt. An-jung-gun verfällt in tiefe Schuldgefühle, lässt sich aber nicht von seinem Ziel abbringen. Er erkennt, dass er das Leben seiner gefallenen Kameraden weiterführen muss und macht sich auf den Weg nach Harbin, um den japanischen Generalgouverneur Ito Hirobumi zu ermorden. Der Film konzentriert sich auf die schwierige Reise von An-jung-gun, der von einem zweifelnden Mann zu einem heroischen Symbol des Widerstands wird. Er erzählt von seinen inneren Konflikten, seinem Vertrauen in seine Mitstreiter und seiner Entschlossenheit, das ultimative Ziel zu erreichen. An-jung-gun, die Hauptfigur des Films, gespielt von Hyun-bin, ist als historischer Held bekannt, aber der Film konzentriert sich auf seine menschliche Seite, seine inneren Kämpfe und Zweifel. Er wird nicht als unfehlbarer Held dargestellt, sondern als jemand, der sich ständig mit seiner Verantwortung und den Konsequenzen seiner Entscheidungen auseinandersetzen muss. Woo Deok-sun, ein enger Verbündeter von An, wird von Park Jung-min gespielt. Auch Woo Deok-sun kämpft gegen die japanische Besatzung. Er ist ein Symbol für die Loyalität und den Zweifel innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung. Park Jung-min erwägt die Zerrissenheit Woo Deok-suns und seine Loyalität zu An-jung-gun überzeugend zum Leben. Der bekannte Schauspieler Lee Dong-wook verkörpert Lee Chang-seop, einen weiteren Mitstreiter An-jung-guns. Lee, der mit An nach Harbin reist, übernimmt die Rolle des strategischen Denkers und Kriegers, der in den entscheidenden Momenten des Films eine Schlüsselrolle spielt. Ito Hirobumi ist der japanische Kolonialverwalter, der An-jung-gun und seine Mitstreiter in den Widerstand treibt. Ito Hirobumi ist ein Symbol für den japanischen Imperialismus und seine politischen Machenschaften. Der bekannte japanische Schauspieler Lily Frankie spielt diesen wichtigen Antagonisten, der An-jung-gun zum Handeln zwingt. Der Film Harbin besticht nicht nur durch eine spannende Handlung und überzeugende Schauspieler, sondern auch durch seine beeindruckende visuelle Darstellung. Die in Lettland und der Mongolei gedrehten Szenen verleihen dem Film Authentizität und vermitteln das raue Klima und die isolierte Atmosphäre, in der sich die Unabhängigkeitskämpfer behaupten mussten. Besonders hervorzuheben sind die Szenen, die das zerklüftete Eis des Amur-Flusses und die weiten roten Wüstenlandschaften der Mandschurei zeigen. Diese Landschaften verstärken das Gefühl der Verzweiflung und Entschlossenheit der Charaktere, die sich gegen die Widrigkeiten der Zeit auflehnen. Auch die Musik, die in Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra entstand, unterstreicht die dramatischen Momente des Films. Schnelle, spannungsgeladene Musik bei Verfolgungsjagden und majestätische Klänge in den emotionalen Momenten tragen zur Intensität des Films bei. Harbin ist nicht nur eine historische Erzählung, sondern auch eine tiefgründige Reflexion über menschliche Entschlossenheit und die Opfer, die für ein höheres Gut gebracht werden müssen.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Kinderliederecke. Es meldet sich wieder Kimisu am Mikrofon. Heute möchte ich mit Ihnen eines meiner Lieblingslieder aus meiner Kindheit teilen, Das Weiße Land. Es stammt von Kim Song-gyun, dem Macher zahlreicher beliebter Lieder, die auch bei den Kindern von heute noch gut ankommen. Kims Weg in die Welt der Kinderlieder war jedoch alles andere als gewöhnlich. Ursprünglich wollte er nach seinem Kompositionsstudium eine Karriere als Dirigent für klassische Orchester starten. Doch der Verlust seiner Mutter, einer leidenschaftlichen Kindergärtnerin, veränderte alles. Sie hatte ihm immer ans Herz gelegt, während seiner Auslandsreisen auch Kindergärten zu besuchen. Nach ihrem Tod wurde ihm dieser Wunsch wieder bewusst und er begann, die Musikpädagogik in Kindergärten weltweit zu erforschen. Diese Reisen öffneten ihm die Augen. Er erkannte, wie einzigartig seine eigene Erfahrung war, im Hinterzimmer eines Kindergartens geboren und groß geworden zu sein. Schon als kleiner Junge half er seiner Mutter beim Unterricht und wurde von den Kindergartenkindern liebevoll »großer Bruderlehrer« genannt. Dabei fiel ihm auf, dass in Korea nur wenige Lieder wirklich für Vorschulkinder geeignet waren. Also machte er es sich zur Aufgabe, selbst solche Lieder zu schreiben. Lieder, die nicht nur lehrreich, sondern auch lebendig und voller Freude sind. Mit der Unterstützung seiner Tochter und ihrer Freunde, die als erste Zuhörer und Kritiker seine Werke begleiteten, komponierte er Lieder, die schnell erfolgreich wurden. Daraus entstanden zwei beliebte Liedersammlungen, die bis heute viele Kinder begeistern. Doch damit gab sich Kim nicht zufrieden. Er gründete ein Forschungsinstitut, das sich bis heute der Förderung der Kinderliedkultur widmet. Hier entstehen neue Lieder, Lehrmethoden und Programme, die Kinder spielerisch den Zugang zur Musik ermöglichen. Für Kim ist Musik nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Werkzeug, um Kindern bei der Persönlichkeitsbildung zu helfen. Dabei liegt ihm besonders am Herzen, Elemente traditioneller koreanischer Volkslieder und Märchen in seinen Liedern aufzugreifen. Nun stelle ich Ihnen eines seiner beliebtesten Lieder vor, das Weiße Land. Es fängt die kindliche Freude am Schnee ein und entführt uns in eine zauberhafte, weiße Traumwelt. Hören Sie einmal den Text. Ich liebe den Schnee so sehr, dass er sogar in meinem Traum fällt. Die ganze Welt war ein weißes Winterland, letzte Nacht in meinem Traum. Ich fuhr Schlitten, warf Schneebälle und baute einen riesigen Schneemann. Ich liebe den Schnee so sehr, dass er sogar in meinem Traum fällt. Die ganze Welt war ein weißes Winterland, letzte Nacht in meinem Traum. Jetzt hören wir das Weiße Land, komponiert und geschrieben von Kim Song-gyun. Gesungen von Park Ji-hong und Choi Won-kyung.
Mit Pisang Soaring, gesungen von Im Jae-beom, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis morgen. Herzlich zu Alltagskoreanisch. Aus der Fernsehserie Discovery of Love wollen wir uns dieses Mal mit dem folgenden Dialog beschäftigen.
나를 뭐라고 생각했을까?
선보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 에휴, 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지.
Yoram wird von ihrer Freundin Sol darüber informiert, dass ihr Freund Hajin auf dem Weg zu einem Blind Date ist, obwohl er mit ihr zusammen ist. Wütend stürmt sie ins Hotel, wo das Treffen stattfinden sollte, und entdeckt Hajin, der mit seinem Date schon in ein Gespräch vertieft ist. Yoram setzt sich vorsichtig hinter Hajin, hält es aber schließlich nicht aus und macht ihm eine Szene vor allen Gästen des Cafés. Am schlimmsten dabei ist jedoch, dass zufällig ihr Ex-Freund Taeha anwesend war und alles mitbekommen hat. Zu Hause macht sich nun Yoram Gedanken darüber, wie Taeha die Situation wohl beurteilen wird. Bei der morgendlichen Gymnastikübung mit ihren Mitbewohnern Sol und Chuno fragt sie also: "나를 뭐라고 생각했을까?" Noch einmal: "나를 뭐라고 생각했을까?" Auf Deutsch: "Was er wohl von mir gedacht hat." Hören Sie sich noch einmal das ganze Gespräch im O-Ton an.
나를 뭐라고 생각했을까?
선보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 에휴, 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지.
Junho hat auch schon gleich eine Antwort parat, und zwar 선보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. Noch einmal langsam. 선 보러 다니는 애인 쫓아 호텔까지 온 불쌍한 여자. Auf Deutsch: Armes Mädchen, sie ist ihrem Freund, der auf Blind Dates geht, bis zum Hotel gefolgt. Weiterhin stellt er sich vor, dass Taeha es bedauerlich gefunden haben muss, dass Yoram sich in Männerangelegenheiten überhaupt nicht gebessert hat. Echü. 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지. Noch einmal langsam. Echü. 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지. Auf Deutsch. Ach, sie lässt sich immer noch von einem Mann gängeln. Das wird er gedacht haben. Davon ist der Ausruf echü. Ich wiederhole, echü. Für ach am Anfang des Satzes unser Ausdruck der Woche, den wir uns zusammen noch genauer vornehmen werden. Und zum Schluss noch einmal die ganze Szene von vorne.
나를 뭐라고 생각했을까?
손 보러 다니는 애인조차 호텔까지 온 불쌍한 여자. 에휴. 쟤는 아직도 남자한테 질질질 끌려다니는구나 했겠지.
비디오 zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Es war einmal. Die Fuchsschwester. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte in einem kleinen Dorf am Fuße des Berges eine wohlhabende Familie. Sie besaß weite Reisfelder und reichlich Vieh. Doch worum die Dorfbewohner die Familie am meisten beneideten, waren ihre drei wohlgeratenen Söhne. Sie waren höflich, freundlich und bei allen im Dorf gern gesehen.
»Na, mein Junge, wo kommst du denn her?« fragte ein Nachbar. »Ich war auf dem Markt und habe für die Mutter Besorgungen gemacht«, sagte der jüngste Sohn. »Na, dann lauf rasch heim. Sicher wartet die Mutter schon auf dich.«
»Jawohl, mein Herr. Einen schönen Tag noch. So tüchtige Söhne hätt gewiss jeder gern.«
So dachten die Leute im Dorf, wenn sie den Kindern begegneten. Die Eltern jedoch dachten anders. »Wo sind denn die Jungen?«, fragte der Vater. »Der Jüngste erzählt den anderen beiden gerade, dass er auf dem Markt war«, sagte die Mutter. »Ich verstehe nicht, was sie daran finden.« »Du hast recht. Es ist fein, dass unsere Söhne sich so gut verstehen, aber ich wünschte, wir hätten auch eine Tochter.« »Ja, doch der Himmel hat uns nun einmal 3 Söhne geschenkt.« Da gingen die Eltern in die Berge und beteten 100 Tage lang darum, dass ihr sehnlicher Wunsch nach einer Tochter doch erfüllt werden möge. Und ein Jahr darauf ging ihr Wunsch in Erfüllung und sie brachten eine wunderschöne Tochter zur Welt. Alle in der Familie hatten das kleine Mädchen von Herzen lieb und taten alles, damit es wohlbehütet aufwachse. So vergingen die Jahre und die Tochter war inzwischen 17 Jahre alt. »Vater, Vater, sieh doch nur!« Eines Tages entdeckte der jüngste Sohn, als er die Kühe im Stall füttern wollte, dass eine von ihnen gestorben war. Dies war seltsam, denn die Kuh war doch ganz gesund gewesen. Und als er am nächsten Tag wieder in den Stall kam, war wieder eine Kuh tot. Und ebenso am Tag darauf. Da sagte der Vater zu seinem ältesten Sohn: »Mein Sohn, in dieser Nacht wirst du vor dem Stall Wache halten. Deiner Mutter und deiner Schwester brauchst du nichts von all dem zu sagen. Sie würden sich nur unnötig Sorgen machen.« In dieser Nacht begab sich der älteste Sohn zum Kuhstall, um Wache zu halten. Doch mit der Zeit wurde er schläfrig, und so sehr er sich auch bemühte, wach zu bleiben, schließlich fielen ihm doch die Augen zu. Erst als er in der Nacht plötzlich die Kühe muhen hörte, wachte er auf. Da sah er seine Schwester. Ohne das leiseste Geräusch schlich sie aus dem Stall heraus. Was mochte sie bloß im Stall getan haben? Als er in den Stall ging, fand er die Kühe zutiefst verängstigt. Da sah er, dass die Schwester zum Stall zurückkehrte. In der Hand hielt sie eine Flasche Sesamöl. Sie goss sich das Öl über Arm und Hände, befeuchtete ihre Lippen und näherte sich dann langsam den Kühen. Doch was tat sie da? Mit der eingeölten Hand griff sie einer der Kühe doch tatsächlich in den Hintern hinein. Als sie die Hand wieder herauszog, hielt sie die Leber der Kuh in der Hand. Sie betrachtete sie einen Augenblick und dann steckte sie sich in den Mund und begann darauf herumzukauen. Als sie die Leber vollständig verzehrt hatte, verließ sie den Stall, ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Der Sohn konnte nicht glauben, was er da soeben mit eigenen Augen gesehen hatte. Der Tag brach an. Der Vater trat in den Stall, um nach dem Rechten zu sehen. Da entdeckte er eine weitere Kuh, die gestorben war. Er rief den ältesten Sohn. »Was ist geschehen? Hast du in der letzten Nacht nicht Wache gestanden?« Der älteste Sohn brachte es nicht fertig, dem Vater davon zu berichten, welch grausige Tat die Schwester in der vergangenen Nacht begangen hatte. Vielleicht hat er auch gar nicht recht gesehen, und der Vater würde es ihm ohnehin nicht glauben. So sagte er nur, er sei wohl eingeschlafen und habe nicht gesehen, was passiert sei. »Wie kannst du schlafen, wenn unserer Familie etwas so Schreckliches geschieht?« tadelte ihn der Vater. In der nächsten Nacht schickte er den mittleren Sohn, damit nun dieser Wache halte und herausfinde, woran die Kühe starben. In dieser Nacht stand der mittlere Sohn in einer Ecke des Stalls und versuchte, die Augen offen zu halten. Da hörte er die Kühe aufgeregt muhen. Als er aufblickte, sah er die Schwester dort stehen. Sie goss sich Sesamöl über die Hand, griff in die Kuh hinein, holte die Leber des Tieres heraus, aß diese auf, verließ den Kuhstall und verschwand, als wäre nichts geschehen. Auch der zweite Sohn konnte nicht glauben, was er dort gesehen hatte. Dem Vater gegenüber sagte er, er sei eingeschlafen und habe nicht gesehen, wie die Kuh zu Tode gekommen sei. Nun rief der Vater den jüngsten Sohn herbei, damit er in der Nacht auf die Kühe aufpasse. Ebenso wie seine älteren Brüder war auch der Jüngste so verwirrt, als er sah, was dort vor sich ging, dass er die Schwester nicht ansprach. Wieder ölte sie ihre Hände ein, griff in den Körper der Kuh hinein, holte die Leber heraus und verschlang sie noch an Ort und Stelle. Am nächsten Tag überlegte der jüngste Sohn, was er dem Vater sagen solle. Er beschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. Und wie er erwartet hatte, war der Vater außer sich. »Was sagst du da? Deine Schwester soll die Leber der Kuh gegessen haben? Wie kannst du so etwas sagen?« Der Vater dachte, der jüngste Sohn habe sich die Geschichte ausgedacht, weil er sich gegenüber der Schwester vernachlässigt fühle. »Einen Sohn, der solche Lügen erzählt, will ich in meinem Haus nicht mehr sehen. Verschwinde!« rief der Vater und warf den jüngsten Sohn aus dem Haus. Die Schwester war in Wahrheit aber ein tausendjähriger Fuchs. Nachdem sie gehört hatte, dass sie für immer ein Mensch werden könne, wenn sie 100 rohe Lebern von Tieren oder Menschen esse, war es ihr gelungen, als jüngste Tochter der Familie vorübergehend menschliche Gestalt anzunehmen. Der jüngste Sohn, der aus dem Hause geworfen worden war, lief nun ziellos umher, bis er in ein Dorf kam, in dem er nie zuvor gewesen war. Am Rande des Dorfes kam er in einem Haus unter, in dem eine junge Frau lebte. Als Gegenleistung für die Übernachtung setzte er ein paar Dinge rund um das Haus wieder instand und schlug auch Feuerholz. »Habt vielen Dank für eure Mühe«, sagte die junge Frau. »Doch nun müsst ihr euch sicher wieder auf den Weg machen.« »Keine Ursache«, erwiderte er. »Doch ich habe es durchaus nicht eilig.« Und er erzählte ihr, dass er von zu Hause habe fortgehen müssen. »Nun, so bleibt ruhig noch ein wenig hier, bis ihr euch entschieden habt, wohin ihr gehen wollt«, sagte die junge Frau. Der jüngste Sohn blieb im Hause der Frau. Die beiden jungen Leute verliebten sich ineinander und wurden Mann und Frau. Doch bisweilen kam es, dass der jüngste Sohn laut aufseufzte. Seine Frau sorgte sich um ihn und fragte, was ihn bedrücke. Und nach langem Zögern erzählte er ihr schließlich, warum er damals von seinem Vater hinausgeworfen worden war. »Du solltest deine Familie besuchen«, sagte seine Frau. »Vielleicht braucht sie deine Hilfe.« Sie nahm 3 große Flaschen aus dem Schrank und sagte, »Diese 3 Flaschen können dir helfen. Wenn du in Gefahr gerätst, musst du die Flaschen hinwerfen. Erst die weiße, dann die blaue und dann die rote. Gib Acht, dass du sie in der richtigen Reihenfolge wirfst.« Mit den 3 Flaschen in der Tasche machte sich der jüngste Sohn auf den Weg. Er war aufgeregt, weil er seine Familie nach so langer Zeit nun wiedersehen würde. Doch als er den Eingang des Dorfes erreichte, was musste er da sehen? Das Dorf, das doch so froh und lebendig gewesen war, lag verlassen und verwahrlost. Kein Mensch war zu sehen. Sein Haus sah ganz anders aus, als er es in Erinnerung hatte. Die Fenster waren zerbrochen und der Garten von Unkraut überwuchert. Doch wie er so dastand, erschüttert, kam seine Schwester aus dem Haus. »Bruder«, rief sie, »bist du wieder da?« »Ja«, sagte er. »Wie ist es euch derweil ergangen?« »Wo bist du gewesen?« fragte sie. »Ich habe dich so vermisst.« »Wo sind Vater, Mutter und die Brüder?« fragte er. »Nun, Vater und Mutter sind auf einer Feier und die Brüder sind im Wald, um Holz zu schlagen«, entgegnete sie. »So? Dann will ich später wiederkommen«, sagte er. Nicht doch. Komm herein und iss etwas, sagte sie. Doch als sie in die Küche lief, erblickte er einen Fuchsschwanz in den Falten ihres Rockes. Er erschrak und rannte davon. Aber seine Schwester bemerkte, dass er verschwunden war, und lief ihm hinterher. Bald hatte sie ihn eingeholt, und als er sich umsah, sah er, wie sie sich von einem Fuchs wieder in einen Menschen verwandelte. Da nahm er die weiße Flasche und schleuderte sie der Schwester entgegen. Aus der Flasche kam ein großer Dornenbusch. Die Schwester schrie vor Schmerzen, als sich die Dornen in ihre Haut gruben. Der Bruder rannte, so schnell er nur konnte. Doch die Schwester war ihm schnell wieder auf den Fersen. Nun holte er die blaue Flasche hervor und schleuderte sie hinter sich. Da entsprang sogleich ein Fluss, der sie voneinander trennte. Während die Schwester gegen das Wasser ankämpfte, war er wieder ein Stück vorausgeeilt. Aber bald hatte sie ihn wieder eingeholt und er warf die letzte, noch verbliebene, die rote Flasche. Da entflammte ein gewaltiges Feuer. Er hörte die Schwester rufen. Deine Leber wäre die hundertste gewesen. Verflucht seist du! Und mit diesen Worten verbrannte sie in den Flammen und wurde zu Asche. Der Fuchs war tot und der Sohn kehrte zum Hause der Familie zurück. Er fand Vater, Mutter und die Brüder tot und begrub sie, auf dass sie ihren Frieden finden. Und dann kehrte er heim zu seiner Frau. Und sie lebten lange und glücklich bis an ihr Ende. Es war einmal die Fuchsschwester, erzählt von Anna Rielmann.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. KBS